Holger, wie war es für dich, für diesen Gottesdienst Lieder rauszusuchen für das Thema?
Vom Schönen?
Ja.
Das war eine schöne Aufgabe. Ja. Wie auch
sonst auch. Nicht nur zu diesem Thema. Ja, ich sag mal, böse Zungen behaupten, ich bin auf das Thema gekommen, als ich morgens mal wieder in den Spiegel geguckt habe. Aber auch dein Hemd war es nicht. Ich bin auf das Thema gekommen, als ich einen Vortrag mir angehört habe, und dieser Vortrag ging über die Probleme der modernen Physik. Also ich mache das immer wieder, dass ich mir solche Vorträge anhöre, bei denen ich nicht unbedingt alles verstehe, also bin ich weit entfernt von, aber ich merke, dass mir das gut tut, sich mal mit ganz anderen Themen zu beschäftigen, die jetzt erstmal nichts mit meinem Alltag zu tun haben und wo ich auch merke dann irgendwie, und manchmal wundere ich mich, worüber Menschen sich Gedanken machen können und womit sie sich beschäftigen und. Und das war eben so ein Vortrag über die Probleme der modernen und dann auch eben der theoretischen Physik. Und das hatte ich mir so angeguckt und habe gestaunt. Denn in diesem Vortrag kam dann vor, dass Isaac Newton gesagt hat, dass wenn man sich die Welt anguckt und wenn man sich den Kosmos anschaut, dass einem eine Schönheit begegnet, dass man eigentlich wirklich nur sagen kann, dahinter muss ein intelligenter Schöpfer, dahinter muss irgendeine Intelligenz zu finden sein. Weil wenn er sich eben die Welt angeschaut hat, den Kosmos angeschaut hat, dann war das für ihn etwas sehr Schönes. Und der amerikanische Physik-Nobelpreisträger Murray Gell-Mann hat gesagt, was besonders auffällig und bemerkenswert ist, dass in der fundamentalen Physik eine schöne und elegante Theorie eine größere Wahrscheinlichkeit hat, richtig zu sein, als eine unelegante. Also nochmal, was besonders auffällig und bemerkenswert ist, dass in der fundamentalen Physik eine schöne und elegante Theorie eine größere Wahrscheinlichkeit hat, richtig zu sein, als eine unelegante. Und ja, man denkt ja immer so beim Thema Physik und Mathematik und, das sind irgendwie so Wissenschaften, die irgendwie dann sehr exakt und sehr genau sind. Und mich hat es gewundert, dass diese Kategorie von Schönheit und Eleganz für auch so einen Physik-Nobelpreisträger eine Bedeutung hat. Wenn wir über das Leben nachdenken und wenn wir über das Leben reden, auch in diesen Bereichen, dann sind es ja erstmal immer Theorien, die aufgestellt werden. Und wir merken dann manchmal, okay, Jahrhunderte später werden die wieder über den Haufen geworfen, manchmal auch Jahrzehnte später. Aber wir versuchen ja, das Leben irgendwie zu fassen und irgendwie zu beschreiben. Und in der Physik versucht man das eben anhand von Formeln, von Seinsvorgängen, also die physikalisch messbar sind, irgendwie aufzudröseln. Aber es sind eben an vielen Stellen Theorien. Also es gibt ja heute noch Menschen, die sagen, dass es eine flache Erde ist, auf der wir wohnen. Ich überlege dann immer, wie man da noch drauf kommen kann und gucke dann nach, ob unsere Physik und ob dann das, was wir wissenschaftlich festhalten, eben wirklich so exakt ist, dass man sagen kann, nein, das ist so und so ist es nicht. Und in vielen Bereichen merke ich eben, das, was für uns heute erstmal so als Gesetz gilt, ist für die Physiker nie Gesetz. Das ist einfach Stand des Wissens, was wir heute haben. Und dieser amerikanische Nobelpreisträger, er hat in den 60er Jahren den Nobelpreis gekriegt für irgendwie im Bereich der Teilchenphysik, der hat ihm gesagt, naja, es ist schon merkwürdig, dass die Formeln, die eben eine Eleganz haben, die einfach und natürlich sind, dass die wahrscheinlicher sind als irgendwelche Formeln oder Konstrukte, die eben nicht so einfach sind, die eben nicht so schön sind. Jetzt muss man sich darüber unterhalten, was Schönheit ist und was Schönheit nicht ist. Dann liegt ja eben, wie gesagt, auch im Auge des Betrachters. Aber ich fand das schon hochinteressant bei diesem Thema, weil es ging ja um die modernen Probleme in der Physik, dass das auf einmal eine Kategorie ist. Und deswegen habe ich nochmal für mich dann ein bisschen weiter über das Schöne nachgedacht. Und ja, also wir haben ja erstmal, wenn wir über das Schöne nachdenken, dann sagen wir, okay, es gibt schöne Menschen, es gibt schöne Hemden, es gibt schöne Autos, es gibt schöne Gedichte, es gibt schöne Bilder. Also es gibt ja die unterschiedlichsten, ich sag mal, Dinge oder eben auch Menschen, die wir behaften mit diesem Begriff schön, wo wir sagen, das ist schön. Und das ist ja die Frage, woher das eigentlich kommt. Also wie kommt das, wie viel Prozent der unter 14-Jährigen oder 16-Jährigen waren, es waren ja eine Menge, ne? Jeder Siebte, der sagt, also von bis 14 oder wie war das? Von 9 bis 14, die sagen, ich bin nicht schön. Woran liegt das denn? Wer sagt Ihnen das denn? Natürlich, manchmal in der Klasse kriegt man dann sowas irgendwie vermittelt. Aber das hat eben etwas damit zu tun, dass wir eine bestimmte Vorstellung von dem haben, was schön ist und was nicht schön ist. Und diese Vorstellung ist jetzt nicht einfach nur geprägt durch die Werbung. Die hat natürlich auch viel damit zu tun. Aber die Vorstellung von dem, was schön ist, hat etwas mit bestimmten Symmetrien zu tun, mit einer bestimmten Eleganz, vielleicht auch mit einer bestimmten Natürlichkeit, hat etwas damit zu tun, dass irgendwie die Welt, na, die Welt ist ja der falsche Begriff, aber das, was wir anschauen, irgendwie eine Exaktheit oder etwas Grades hat und alles das, was irgendwie so ein bisschen verschoben ist, auf einmal nicht als schön wahrgenommen wird. Also wir merken, wenn wir über das Schöne nachdenken, vieles ist kulturell geprägt. In früheren Zeiten waren Frauen mit einer anderen Gewichtsklasse schön als heute. Also so vom allgemeinen Empfinden, da ist auch ein Wandel. Aber es gibt eben auch irgendwie etwas, was wir als schön empfinden. Und in der Physik sagt man, hat das eben etwas damit zu tun, dass es natürlich ist, dass es elegant ist und dass es einfach ist. Natürlich, elegant und einfach. Ja, ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Thema Schönheit geht. Also ich weiß nicht, was ihr seht, wenn ihr in den Spiegel guckt. Also ich weiß nicht, was ihr seht, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier nach vorne guckt. Also wer von euch würde zum Beispiel sagen, dass ich schön bin? Ja, so. Wer sagt, ist noch ausbaufähig? Also, wer hat denn recht? Also zum Beispiel bei dieser Beurteilung von dem, was schön ist. Also bei dieser Frage von Schönheit geht es natürlich immer auch um äußere Dinge, um äußere Proportionen, die wir wahrnehmen. Aber es geht auch immer um eine innere Haltung. Es geht auch immer darum, dass wir das, was wir sehen bei Dingen, mit einer bestimmten Erfahrung dann verbinden und natürlich bei Menschen sehr stark, dass wir sagen, wir mögen diesen Menschen oder nicht. Also Menschen, die mich mögen, die werden mich höchstwahrscheinlich schön finden und Menschen, die mich nicht mögen, die werden höchstwahrscheinlich sagen, ist nicht so schön. Ist ganz natürlich, ist nicht schlimm. Aber wir merken eben, das Thema Schönheit ist nicht einfach nur eine Frage der Proportion und der Verhältnisse, sondern das Thema Schönheit ist auch ein Thema, was mit einer inneren Haltung und einer inneren Einstellung zu tun hat. Wenn wir in die Bibel hineingucken und uns mit diesem Thema beschäftigen oder dann auch in die Kirchengeschichte, dann werden wir sehr schnell merken, dass in der Bibel sehr davor gewarnt wird, dass Schönheit allein etwas Äußerliches ist. Denn, und das sagen wir ja auch, es gibt so eine äußerliche Schönheit, das ist so die Ästhetik, das, was wir sehen. Und es gibt dann eher so eine innere Schönheit, das geht dann in den Bereich der Ethik. Also das eine ist eben das, was man äußerlich wahrnimmt und das andere ist eben, was innerlich vielleicht vorhanden ist. Und die Bibel warnt immer davor, dass man sich nicht von äußerer Schönheit blenden lässt, also dass man sich nicht von der Form blenden lässt. Wir alle haben immer eine sinnliche und eine sittliche Wahrnehmung der Dinge. Also wir gucken einmal eben darauf, ob es schön ist und auf der anderen Seite dann aber auch irgendwie, ob es gut ist. Und das korrespondiert auch miteinander und wir sagen dann eben etwas, was nicht gut ist, kann auch eigentlich nicht schön sein. Und das ist eben genau dieser Punkt. Wenn ich jemanden nicht gut finde, ist er für mich höchstwahrscheinlich auch nicht schön. Das hängt sehr eng zusammen. Der alte Clemens von Alexandria, der lebte so im 2. Jahrhundert, der sagte, die geistige Schönheit der Tugend macht den Menschen wie Gott. Also die geistige Schönheit der Tugend macht den Menschen wie Gott. Und das war so eine Linie, die nicht nur er, aber die er auch vorgegeben hat, wo wir gesagt haben, naja, es geht immer um diese innere Schönheit. Und da ist die Bibel ja eben auch voll von, im Alten wie im Neuen Testament, dass davor gewarnt wird, auch gerade die Frauen, die werden davor gewarnt, sich nicht mit äußerem Geschmeide irgendwie zu behängen, sondern nach den inneren Werten zu gucken. Aber das ist ja die Frage, müssen Frauen eher klug oder müssen Frauen eher schön sein? Man sagt, beides? Ja, ihr seid immer so. Nein, Frauen müssen schön sein. Warum? Weil Männer besser gucken als denken können. Ist eine Definition von irgendeiner Schauspielerin, die hat das mal so gesagt, dass es eben für Frauen wichtiger ist, schön zu sein als klug zu sein, weil Männer eben besser gucken als denken können. Ja, die Bibel sagt eben sehr klar auch, pass auf, dass es in deinem Leben nicht einfach um äußerliche Schönheit geht, sondern es geht um so einen inneren Glanz. Und wenn man sich Gemeinden so anschaut und wenn man sich die Geschichte des Glaubens auch so ein bisschen anschaut, dann merkt man sehr schnell, ja, das ist etwas, was wir auch sehr stark, gerade auch als Protestanten, in den Vordergrund geschoben haben. Also in der Reformation wurden ja die ganzen Bilder, die katholischen Kirchen wurden ja leergeräumt, die hinterher zu protestantischen Kirchen wurde. Also alles Schöne wurde eher irgendwie als irdisch Tand dann rausgeworfen und es ging nur um das Innerliche. Und die Frage ist, und das fand ich bei diesem Vortrag so spannend, die Frage ist, stimmt das? Stimmt das? Stimmt es, dass wir sagen können, okay, es geht allein jetzt um einen inneren Glanz und äußere Schönheit ist irgendwie nicht so wichtig. Und jetzt merkt man, wenn man darüber nachdenkt, das wird ein schwieriges Thema. Und das ist ein schwieriges Thema, weil wir in dieser Gefahr dann stecken, und das ist ja das auch, was in unserer Welt passiert, dass wir auf einmal den Umkehrschluss machen und von der Äußerlichkeit Rückschlüsse ziehen auf das Innerliche. Und das ist natürlich ganz schwierig. Die Frage ist aber, kann es sein, dass der Glanz der Schönheit irgendwie das Gefäß für die Wahrheit ist? Kann es sein, dass der Glanz des Schönen ein Gefäß für das Wahre ist? Diese Frage ist mir begegnet im Zusammenhang auch mit diesem Vortrag, auch mit diesem Nachdenken über diesen Vortrag. Und ich habe für mich gemerkt und habe das auch schon so erlebt, dass ich glaube, ja, da ist etwas dran. Also wir Protestanten haben uns eben dahin bewegt, dass wir gesagt haben, Äußerlichkeit ist vollkommen unwichtig. Und damit haben wir so eben oft unsere Kirchen und unsere Gemeinden zum Beispiel auf die Weise gestaltet, wie wir sie gestaltet haben. Als ich hier in Lichtenberg ankam, also ging es mir so, dass ich auf der einen Seite wirklich gesagt habe, hier ist etwas gelungen. Hier haben Menschen auch in Zusammenarbeit mit den Architekten nochmal etwas geschaffen, wo man sich wohlfühlen kann. Also es sind Räume, die nicht nur einfach funktional sind, sondern Räume, die einfach auch schön sind. Und ich erlebe das gerade heute auch bei Menschen, wenn man mit ihnen über den Glauben nachdenkt, dass sie schon sehr genau hingucken. Na, wobei, das ist, glaube ich, gar nicht die richtige Beschreibung, sehr genau hingucken, sondern dass sie das wahrnehmen, inwieweit das, was für uns innerlich wahr ist, auch einen äußerlichen Ausdruck findet. Und dabei geht es eben nicht, wenn wir über Schönheit nachdenken, denken wir eben ja sehr stark eben jetzt erstmal über menschliche Schönheit nach. Das ist ja überhaupt nicht das Thema, weil menschliche Schönheit ist irgendwie, ja, ich sage mal in der Jugend eine Laune der Natur und im Alter der Ausdruck eines gelebten Lebens. Schönheit hat, natürlich nehmen wir Menschen als schön oder als weniger schön dann auch wahr, aber das Eigentliche bei Menschen ist eben weniger das, was äußerlich sichtbar ist, oder ist eigentlich überhaupt nicht das, was äußerlich sichtbar ist, sondern das Eigentliche, was beim Menschen, oder das Wesentliche für den Menschen, hat ja etwas mit seinem Innerlichen zu tun. Aber im Laufe der Zeit merken wir, ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, dass man bei alten Menschen es schon so erlebt, dass man sagt, ah, der ist irgendwie schön. Jetzt nicht, weil er bestimmte Proportionen hat oder weniger als, was weiß ich, 20 Falten im Gesicht oder. Nein, Schönheit ist am Ende, und das merkt man so bei alten Menschen, finde ich, Schönheit ist am Ende der Ausdruck für eine innere Haltung. Also wenn man dann Menschen wahrnimmt, die immer vergrätzt sind und wodurch auch immer, dann begegnen uns diese Menschen häufig eben als nicht schön. Und das hat eben überhaupt nichts damit zu tun, ob die Haut ganz glatt ist oder wie auch immer. Also bei uns Menschen widerspiegelt sich im Äußeren oft eben auch das, was im Innerlichen lebt. Aber in Bezug auf das, was wir zum Beispiel, wenn wir den Glauben vermitteln wollen, und das war für mich dann so das weitere Nachdenken über das Thema, wenn wir den Glauben vermitteln wollen, die Frage eben ist, wie gestalten wir eigentlich das, was für uns im Glauben wichtig ist? Und da ist es, glaube ich, heutzutage schon wichtig, dass wir das, was wir machen, so gut machen, wie wir es können und so schön machen, wie wir es können. Nicht irgendwie aufpimpen und irgendwie hochjatzen oder so, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber dass wir das, was wir innerlich denken, glauben und meinen, am Ende auch in eine Gestalt fließen lassen. Also wir könnten uns ja fragen, warum zieht der Dietmar solche Hemden an und hat so schöne Schuhe an? Das kann man sich ja fragen. Wir könnten ihn jetzt nach vorne holen und ein bisschen dazu interviewen und er könnte sich dann rausreden und sagen, Shireen macht das immer für mich. Aber, und das war in früheren Zeiten ja auch eben so ein Punkt, man hat sich am Sonntag nochmal anders angezogen als im Alltag. Warum? Warum macht man das oder warum hat man das gemacht? Um äußerlich diesem Tag einen besonderen Ausdruck zu verleihen. Bei diesem Thema merkt ihr, wie das auch sehr schnell kippen kann, weil die jungen Leute haben dann irgendwann gemerkt, die ziehen sich alle irgendwie recht fein und sauber an. Aber hier innen drin sieht es ja nochmal ganz anders aus. Und deswegen musste diese, ich sag mal, Revolution oder dieser Aufstand kommen, dass man gesagt hat, nein, wir gehen in Altersklamotten in die Gemeinde, was ja auch richtig ist. Wobei man eben auf der anderen Seite eben auch darüber nachdenken kann, ob zu einem bestimmten Lebensbereich ein bestimmter Ausdruck auch dazugehört. Und das finde ich spannend, da eben drüber nachzudenken, weil sich in diesem Ausdruck am Ende eben immer auch etwas wiederfindet von dem, was in uns lebt und in uns wohnt. Und was in uns lebt und in uns wohnt, ist ja zum Beispiel das, was in Jesaja 60 steht. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Im Hebräischen gibt es ganz unterschiedliche Begriffe, die man für Schönheit auch benutzen kann und die man unterschiedlich auch übersetzen kann. Und in dieser Stelle zum Beispiel kann man eben auch übersetzen, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Schönheit Gottes geht auf über dir. Die Schönheit Gottes geht auf über dir. Das war für den Hebräer ein Gedanke, der eben nicht sehr fremd war oder im Psalm 139 lesen wir von David, ich danke dir, Gott, dass ich so wunderbar gemacht bin. Man kann es auch übersetzen, also mit Recht auch übersetzen, ich danke dir, Gott, dass ich so schön bin. Also wir merken in der Bibel, dass Schönheit nicht einfach nur etwas ist, was mit einem Stempel, pass auf, sei vorsichtig, irgendwie behaftet wird, sondern Schönheit ist ein Ausdruck für die Gegenwart Gottes. Schönheit ist eine der Beschreibungen für Gott. Gott ist herrlich, Gott ist schön. Der Mensch ist Gottes Herrlichkeit, der Mensch ist schön. Und worum es geht ist, dass wir das beieinander halten, eben das Sinnliche und das Sittliche empfinden. Dass Schönheit niemals etwas ist, wo es allein um Äußerlichkeiten geht. Das ist nicht das, was Schönheit meint. Schönheit ist aber auch nicht einfach nur eine innere Schönheit. Oder innere Werte. Schön ist für die Bibel, oder der Begriff schön wird immer benutzt, wo beides dann auch zusammenkommt. Wo beides sich dann auch begegnet, und also innere und äußere Schönheit zum Beispiel. Oder wo eben aus der inneren Schönheit ein äußerer Glanz erscheint. Und das ist war für die Hebräer eben immer auch etwas, was sehr wichtig und wesentlich war. Dass dort, wo wir aus der Begegnung mit Gott kommen, bekommt das Leben eine Schönheit. Und diese Schönheit darf auch aufleuchten und glänzen. Diese Schönheit hat nichts damit zu tun mit so einem 90-60-90 oder irgend so einem Quatsch. Das ist dummes Zeug der Neuzeit. Aber dass wir unserem Leben auch einen Glanz verleihen, weil in uns etwas glänzt, das ist auch eine biblische Erkenntnis. Und für mich war das dann beim Nachdenken so über das Schöne oder vom Schönen so ein Punkt, dass ich glaube, dass es wichtig für uns ist, wieder auch offene Augen zu haben und zu bekommen für Schönheit, für innerliche Schönheit, aber auch für äußeren Glanz. Und dazu gehört das dann zum Beispiel, dass man etwas schön macht. Und am besten ist natürlich, so kennen wir das ja auch, wenn es gut und schön ist. Weil dann gehört das irgendwie zusammen. Oder dann ist es irgendwie wie vollkommen. Und das wünsche ich mir auch, dass wir vielleicht so mehr und mehr miteinander auch umgehen können und unser Leben gestalten können. Weil ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt des Lebens ist. Dass wir miteinander Schönheit im Leben entdecken. Und nicht davor die Augen verschließen, weil hinter dieser Schönheit am Ende immer auch Herrlichkeit Gottes aufleuchtet. Und das wünsche ich diesen Kindern zwischen 9 und 14, die irgend so eine verschobene Ästhetik im Kopf reingeballert bekommen haben, dass sie Bibel lesen und mit David im Psalm 139 beten können: Gott, ich danke dir, dass ich so schön gemacht bin, dass du mich so schön geschaffen hast. Es war für mich auch ein langer Weg dahin, mich morgens im Spiegel so zu begrüßen. Gott, ich danke dir, dass ich so schön gemacht bin. Und ihr habt es ja vorhin gemerkt, einige können dazu sagen, ja, recht hat er. Er soll es nur nicht übertreiben, aber recht hat er schon. Und andere sagen, jetzt ist er ganz verrückt. Aber wisst ihr, davon leben wir alle, dass wir den anderen, unser Gegenüber, als den erleben, der uns den Glanz Gottes in uns widerspiegelt. Und das kann ich euch nur sagen, ihr seid wirklich schön. Wirklich schön. Von ganzem Herzen. Und deswegen schön, dass ihr da seid. Amen.